In der Sache Strafstation Berlin, die Prozessbeteiligten bitte alle in den Saal eintreten.
Und noch einmal, herzlich willkommen zu Strafstation Berlin, dem Podcast der Berliner Strafverfolgungsbehörden für unsere Referendarinnen und Referendare. Diesmal wieder die Tutorial-Folge, in der es um das Thema Aussageersetzung gehen wird. Wir hatten ja gerade in der Interviewfolge schon darüber gesprochen, dass die Geschädigte in dem Menschenhandelsverfahren per Video vernommen wurde und dass dieses Video dann aussageersetzend in die Hauptverhandlung eingebracht werden konnte. Das Tatopfer muss also nicht noch einmal erneut in der Hauptverhandlung aussagen. Um das einmal richtig einzuordnen, steigen wir mal in die Tiefen einiger prozessualer Grundsätze hinab und starten mit § 249 StPO. Der § 249 regelt die Verlesung von Urkunden. Also grundsätzlich können sämtliche Schriftstücke in einer Hauptverhandlung verlesen werden, um deren Inhalt im Rahmen der Beweisaufnahme in die Hauptverhandlung einzubringen. Dass diese Schriftstücke überhaupt verlesen werden müssen, ist Ausdruck des Mündlichkeitsprinzips. Alles, was für die Urteilsfindung erheblich ist, muss zuvor in öffentlicher Hauptverhandlung erörtert worden sein. Es geht also, nun tangieren wir den Grundsatz der Öffentlichkeit, darum, dass auch für die Öffentlichkeit, die Medien, etwaige Prozessbeobachter und so weiter transparent sein muss, auf welche Tatsachen sich das Gericht bei der Urteilsfindung stützt, und zwar vollständig. Deshalb sind eben Verweise auf den Akteninhalt nicht ausreichend. Vernehmungsprotokolle sind auch grundsätzlich Urkunden und könnten verlesen werden. Bei diesen besteht aber das Problem, dass die schriftliche Protokollierung Aussagen nur unvollständig erfasst. Mimik und Gestik werden nicht erfasst, ironische Bemerkungen gingen unter, etwaige Reaktionen und Denkpausen könnten nicht nachvollzogen werden. Also all das, was Kommunikation neben dem eigentlich gesprochenen Wort ausmacht, kann man einem schriftlichen Vernehmungsprotokoll in der Regel nicht entnehmen. Genau diese Gesamtschau von Kommunikationsfaktoren ist aber entscheidend, wenn es darum geht, eine Aussage von Beschuldigten und von Zeugen auf ihre Glaubhaftigkeit und ihre Glaubwürdigkeit beurteilen zu können. Wer sich mit dem Thema Kommunikation näher auseinandersetzen will, Menschliche Kommunikation heißt ein Buch von Paul Watzlawick und Miteinander reden, drei Bücher von Friedemann Schulz von Thun, sind hier die entsprechenden Lektüre-Klassiker. Der Gesetzgeber jedenfalls hat diese Problematik, dass es bei Auskunftspersonen in der Regel eines unmittelbaren Eindrucksbedarf auch erkannt und deshalb regelt § 250 StPO den sogenannten Unmittelbarkeitsgrundsatz. Beruht der Beweis einer Tatsache auf der Wahrnehmung einer Person, so ist diese in der Hauptverhandlung zu vernehmen. Die Vernehmung darf nicht durch Verlesung eines über eine frühere Vernehmung aufgenommenen Protokolls oder einer Erklärung ersetzt werden. Rein praktisch stößt das, wie Sie in der Sitzungsvertretung vielleicht schon erlebt haben oder noch erleben werden, bei Zeuginnen und Zeugen auf Unverständnis. Warum muss ich Ihnen heute noch einmal aussagen? Das habe ich doch schon alles bei der Polizei gesagt. Warum also? Wegen dem Unmittelbarkeitsgrundsatz. Und nun gibt es natürlich, dem Unmittelbarkeitsgrundsatz zum Trotz, immer wieder mal Konstellationen, in denen eine Auskunftsperson nicht mehr zur Verfügung steht. Möglicherweise ist sie verstorben, möglicherweise unbekannten Aufenthalts, möglicherweise ist sie im weitesten Sinne unerreichbar für das Gericht, weil sie sich nun auf ihr Aussageverweigerungsrecht oder ihr Zeugnisverweigerungsrecht beruft. Entsprechend regeln die Paragraphen 251 Folgen der StPO nun also, unter welchen Umständen doch ausnahmsweise eine Verlesung von Vernehmungen erfolgen kann. Von der Systematik also, § 249 StPO meint den Grundsatz, dass alles verlesen werden kann. § 250 konstituiert die Ausnahme von diesem Grundsatz, nicht bei Vernehmungsprotokollen. Und § 251 folgende regeln dann die Ausnahme von der Ausnahme. Das Problem bei dieser Aussageersetzung durch Verlesung oder auch durch die Vernehmung der Vernehmungsbeamten bleibt aber natürlich bestehen. Es fehlt dann der unmittelbare Eindruck. Deshalb gibt es auch die Möglichkeit der Videovernehmung nach § 58a StPO. Durch Abspielen des Videos in der Hauptverhandlung, was auch unter den Voraussetzungen von beispielsweise 251 StPO erfolgen kann, also bei Unerreichbarkeit der Zeugen, bekommt man die Möglichkeit, diesen Eindruck vom Verhalten eines Zeugen doch zu gewinnen. Die Möglichkeit, noch ergänzende Fragen an die Zeugen oder den Zeugen zu stellen, hat man in dieser Konstellation natürlich trotzdem nicht. Immerhin war so ist also zumindest schon mal die Möglichkeit geschaffen, eine Vernehmung in Bild und Ton, wie es in der StPO heißt, aufzuzeichnen. Aber die Verpflichtung von Zeuginnen und Zeugen, selbst noch einmal in der Hauptverhandlung auszusagen, blieb davon zunächst unberührt. Es war eben quasi nur ein Backup für den Fall, dass ein Zeuge später nicht mehr zur Verfügung stehen könnte oder um in einem frühen Verfahrensstadium die Eindrücke von einem Zeugen zu sichern, beispielsweise als Grundlage für eine spätere aussagepsychologische Begutachtung. In einem nächsten Schritt aber, nachdem jetzt die grundsätzlichen Möglichkeiten einer Videovernehmung geschaffen waren, spielten nun Aspekte des Jugend- und des Opferschutzes eine Rolle. Nämlich die Erkenntnis, dass es Opfer von Straftaten und auch für Minderjährige insgesamt durchaus eine erhebliche Belastung sein kann, die Tat immer und immer wieder zu schildern. Erst bei der Anzeigeerstattung, dann bei der polizeilichen Vernehmung, dann noch einmal vor Gericht, möglicherweise auch noch in einer Berufungshauptverhandlung. Und dass man so auch keine Möglichkeit hat, als Geschädigter einer Straftat mit wahrscheinlich erheblich traumatisierenden Ereignissen baldestmöglich abzuschließen. Um das zu ermöglichen, gibt es den § 255a StPO. In bestimmten Konstellationen, bei minderjährigen Zeugen, bei Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, gegen das Leben, bei Misshandlung von Schutzbefohlenen und eben auch bei Zwangsprostitution und Menschenhandel, in diesen Konstellationen gibt es die Möglichkeit der aussageersetzenden Videovernehmung. Die Vernehmung einer Zeugin oder eines Zeugen in der Hauptverhandlung wird also in das Ermittlungsverfahren vorverlagert und auf Video aufgezeichnet. Und dann besteht bestenfalls die Möglichkeit für die ZeugInnen, das Erlebte hinter sich zu lassen und nicht damit rechnen zu müssen, noch häufiger in unterschiedlichen Situationen aussagen zu müssen. Damit eine solche Videovernehmung aber aussageersetzend sein kann, muss diese quasi wirklich ein vorweggenommener Teil der Hauptverhandlung sein. Es muss sich also um eine richterliche Vernehmung handeln und Staatsanwaltschaft, Verteidigung und auch der Beschuldigte selbst müssen die Möglichkeit haben, ihr Fragerecht zu nutzen. Dafür gibt es den § 168c StPO und der gewährleistet eben auch das sogenannte Konfrontationsrecht. Das ist für heute dann der letzte Verfahrensgrundsatz, der hier Erwähnung finden soll. Das Recht auf konfrontative Befragung von Belastungszeugen, das sich aus Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention ergibt. Die Überlegung hinter diesem Grundsatz ist folgende. Gerade wenn es um Aussage gegen Aussagekonstellationen geht, sind letztlich der Angeklagte und das Tatopfer die beiden einzigen, die unmittelbar beteiligt waren. Bei allem Bemühen von Gericht, Staatsanwaltschaft und Polizei auch durch kritische Nachfragen den Sachverhalt zu erhellen und etwaige Widersprüche festzustellen, letztlich ist es aber eben der Angeklagte als einziger, der, wenn auch aus einer anderen Perspektive, tatsächlich so nah am Geschehen war, dass er den Belastungszeugen kritische und möglicherweise Unwahrheiten entlarvende Fragen stellen kann. Für die Kinder und Jugendlichen spielt dann insbesondere der § 241a StPO eine Rolle. Der regelt nämlich, dass die Vernehmung von Zeuginnen und Zeugen unter 18 Jahren grundsätzlich nur durch den Vorsitzenden stattfindet. Es gibt also keine Reihumbefragung wie sonst im Erwachsenenstrafrecht, dass erst das Gericht, dann die Staatsanwaltschaft, dann der Verteidiger Fragen an den Zeugen richten, sondern alle Fragen laufen über das Gericht, bei Kollegialgerichten eben über den Vorsitzenden. Und es gibt quasi als Annex zu § 168c Absatz 3 StPO auch die Möglichkeit einer räumlichen Trennung. Der Beschuldigte sitzt also in einem anderen Raum als der Zeuge und in diesen Raum wird die Vernehmung übertragen. Damit soll ein unmittelbares Zusammentreffen von Beschuldigtem und Verletzten einer Straftat verhindert werden und auch so einer Retraumatisierung vorgebeugt werden, ohne dass das Recht auf konfrontative Befragung beschnitten wird. In der Praxis sieht das, insbesondere was Kinder betrifft, so aus, dass wir am Bereitschaftsgericht einen kindgerecht eingerichteten Vernehmungsraum haben, der weitestgehend unauffällig mit Kameras und Mikrofonen ausgestattet ist. Dort vernimmt dann eine Richterin oder ein Richter das Kind und alle anderen Beteiligten, Staatsanwaltschaft, Eltern, Nebenklagevertreter, Beschuldigter und Verteidiger, sitzen ein Stockwerk höher und bekommen die Vernehmung live übertragen. Ihr Fragerecht, das, wie gesagt, bei minderjährigen Zeugen ja ohnehin über das Gericht läuft, können Sie dann wahrnehmen, indem Sie über ein Tablet Fragen an das Gericht schicken. Die richterlichen Videovernehmungen von Erwachsenen finden bei uns im Kriminalgericht Moabit bei den Ermittlungsrichterinnen und Ermittlungsrichtern statt. Auch da gibt es die Möglichkeit einer räumlichen Trennung und auch da immer die Maßgabe, dass das Fragerecht des Beschuldigten und des Verteidigers gewährleistet sein muss. Denn wie gesagt, nur dann kann eine solche Videoaufzeichnung auch tatsächlich später aussageersetzend in die Hauptverhandlung eingebracht werden. Praktisch kommt es in vielen Fällen, in denen eine ermittlungsrichterliche Videovernehmung stattgefunden hat, aber auch gar nicht mehr dazu, dass das Video in der Hauptverhandlung abgespielt werden muss. Denn oft sind die Eindrücke im Rahmen der Videovernehmung selbst auch für den Beschuldigten und die Verteidigung so aussagekräftig, dass sich Beschuldigte dann doch dazu entschließen, sich zu den Tatvorwürfen geständig einzulassen. Und das wäre es erstmal wieder an dieser Stelle für heute gewesen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Empfehlungen, Kommentare, Anregungen, Verbesserungsvorschläge und sonstiges Feedback. Gerne auch über unsere Homepage Strafstation Berlin. Und in 2 Wochen hören wir uns wieder. Bis dahin. Alles Gute.
Die Prozessbeteiligten, bitte.